Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen mit Nicole Frank. Einen guten Start in den Tag wünsche ich Ihnen. Und das sind unsere Themen. Die Schweinegrippeimpfung, gerade beim Pflegepersonal äußerst unbeliebt. Das Bundesamt für Gesundheit denkt deshalb laut nach über einen Impfzwang für künftige Pandemien. Erstes Personalproblem für die neue Regierung Merkel. Der frühere deutsche Verteidigungsminister Jung will nichts falsch gemacht haben in Sachen Luftangriff in Afghanistan. Die Opposition sieht das anders. Kambodscha hofft auf etwas Gerechtigkeit. Der erste ranghohe Funktionär der Roten Khmer wartet auf sein Urteil, 30 Jahre nach seinen Gräueltaten. Und hart erkämpft. Roger Federer steht im Halbfinale des Tennismasters in London. Gleich mehr zu diesen Themen, zunächst jetzt aber die Meldungen in der Übersicht mit Markus Amrain.
In der Schweiz zeigt das Pflegepersonal offenbar wenig Bereitschaft, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. Das beunruhige das Bundesamt für Gesundheit, sagte Daniel Koch gegenüber Schweizer Radio DRS. Man versuche das Personal mit Appellen davon zu überzeugen, dass Impfungen sinnvoll seien. Nütze dies aber nichts, sei ein Impfobligatorium kein Tabu mehr. Der Bundesverband der Pflegenden hat sich für freiwillige Impfungen ausgesprochen. Der Respekt vor dem Pflegepersonal müsse aber an oberster Stelle stehen. In Deutschland lehnt Bundesarbeitsminister Jung einen Rücktritt ab. Jung war in der früheren deutschen Regierung Verteidigungsminister. Er geriet im Zusammenhang mit einem von der deutschen Armee angeordneten Luftangriff in Afghanistan in Bedrängnis. Der Luftangriff forderte mehrere Dutzend zivile Todesopfer. Jung beteuert, er habe das wahre Ausmaß der Tragödie nicht gekannt und immer darauf gedrängt, dass der Vorfall untersucht werde. Wegen des Vorfalls hat der heutige Verteidigungsminister Gutenberg den höchsten Soldaten der Bundeswehr, Generalinspektor Schneiderhahn, abgesetzt. In Frankreich ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober stark gestiegen. Bei den Arbeitsämtern sind jetzt 2,6 Millionen Menschen als arbeitslos gemeldet. Ein Viertel mehr als vor einem Jahr, wie das französische Wirtschaftsministerium mitgeteilt hat. In Frankreich sind Angestellte über 50 Jahren und unter 25 Jahren besonders stark von der Arbeitslosigkeit betroffen. Die Teilnehmer des Treffens der 8 Amazonas-Anrainerstaaten haben die Industrieländer aufgefordert, ihre Hilfen für Klimaschutzprogramme in den Entwicklungsländern deutlich aufzustocken. Die reichen Länder müssten dazu zwischen einem halben und 1% ihres Bruttoinlandproduktes zur Verfügung stellen, hieß es in einer Erklärung, die in Manaus verabschiedet wurde. Dies sei entscheidend, um beim UNO-Klimagipfel im Dezember in Kopenhagen ein Ergebnis zu erreichen. Der Autofahrer, der vor 2 Jahren auf der Autobahn A2 bei Emmen in eine Baustelle fuhr und dabei 4 Bauarbeiter tötete sowie 5 Verletzte, ist nun verurteilt worden. Er erhält eine Freiheitsstrafe von 3,5 Jahren. Die Strafe wird aber aufgeschoben zugunsten einer stationären psychiatrischen Behandlung. Dass die Strafe mit 3,5 Jahren mild ausfiel, begründet das Amtsgericht Hochdorf mit der verminderten Schuldfähigkeit des Verurteilten. Beim Tennis Masters in London hat Roger Federer das 3. Gruppenspiel gegen den Argentinier Juan Martín del Potro in 3 Sätzen verloren, mit 2:6, 7:6 und 3:6. Dennoch qualifizierte sich Federer für den Halbfinale vom Samstag. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Die amerikanischen Märkte waren wegen eines Feiertages geschlossen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.218 Punkten, minus 1,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,091 gehandelt, der Euro zu einem Franken 50,77 bzw. zu einem Dollar 49,40. Das Wetter? Es ist oft bewölkt und im Norden gibt es etwas Regen. Zudem ist es windig. Die Temperatur 9 Grad.
Sie hören heute Morgen auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Es ist 6.05 Uhr gleich. Impft euch gegen die Schweinegrippe. Das hat das Bundesamt für Gesundheit dem Pflegepersonal ganz besonders ans Herz gelegt. Doch ausgerechnet die Krankenschwestern und Pfleger sind alles andere als impffreudig. An vielen Spitälern lässt sich nicht einmal ein Drittel impfen. Deshalb denkt das Bundesamt für Gesundheit darüber nach, für künftige Pandemien ein Impfobligatorium einzuführen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Momentan hat das Bundesamt für Gesundheit BAG nur eine Möglichkeit, nämlich an das Verantwortungsbewusstsein der Pflegerinnen und Pfleger zu appellieren.
Es ist auch eine Pflicht des Pflegepersonals, gerade jetzt sich impfen zu lassen, damit sie ihre Patienten nicht anstecken.
Sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG. Er ist sich aber bewusst, dass er mit seinem Appell einen schweren Stand hat. Denn zahlreiche Pflegerinnen und Pfleger wollen sich nicht impfen lassen. Weder gegen die Schweinegrippe noch gegen andere Krankheiten.
Das ist ein Problem, das beunruhigt uns schon seit längerem, nicht jetzt bereits seit der Pandemie. Wir wissen, dass das Pflegepersonal eine gewisse Resistenz hat, sich zu impfen.
Das BAG will auch weiter den Dialog mit dem Pflegepersonal suchen, um es davon zu überzeugen, dass Impfungen wichtig sind, sagt Daniel Koch. Falls das nicht gelingt, sind in Zukunft aber auch andere Maßnahmen möglich. Dabei ist auch ein Impfobligatorium kein Tabu mehr.
Obligatorium ist nur eine Maßnahme, die man ins Auge fassen kann, aber auch diskutieren muss, weil es nicht ein Allerheilmittel ist.
Der Schweizer Berufsverband des Pflegepersonals ist dafür, dass sich die Krankenschwestern und Krankenpfleger impfen lassen. Gegenüber Zwangsmaßnahmen ist der Verband aber skeptisch. Erfolg bringe ein anderer Weg, sagt Roswitha Koch, beim Berufsverband zuständig für den Bereich Pflegeentwicklung.
Es gibt heute keine Möglichkeit, größeren Druck auszuüben. Ich denke, mit dem Respekt für die Pflegenden erreicht man am meisten.
Denn letztlich müsse es jedem Einzelnen überlassen werden, ob er sich impfen lassen wolle. Noch sind alle Impfungen freiwillig. Allerdings steht Anfang nächsten Jahres die Revision des Epidemiengesetzes auf dem Programm. Und dann könnten sich auch die Politiker mit dem Impfobligatorium befassen.
In Deutschland kommt die neue Koalition der Bürgerlichen erstmals unter Druck. Alle Oppositionsparteien verlangen den Rücktritt des jetzigen Arbeitsministers und früheren Verteidigungsministers Franz Josef Jung. Denn dieser sei nicht fähig zu regieren. Jung wird vorgeworfen, die Folgen eines verheerenden Bombenangriffs in Afghanistan vertuscht zu haben. Sogar seine eigene Partei, die CDU, geht auf Distanz. Auslandredaktor Joe Schelbert berichtet.
Es seien ausschließlich terroristische Taliban getötet worden, so der damalige Verteidigungsminister und heutige Arbeitsminister Jung nach den verheerenden Bomben auf zwei Tanklastwagen bei Kunduz in Afghanistan im vergangenen September. Dabei hatten interne Berichte schon Stunden nach dem Angriff darüber informiert, dass weit über 140 Menschen, darunter viele Zivilisten, bei dem Angriff ums Leben gekommen waren. Jung wird nun vorgeworfen, die Öffentlichkeit vor der Wahl in Deutschland bewusst falsch informiert zu haben. Er habe die Berichte nicht gelesen, verteidigte sich gestern Abend der Minister, sondern nur weitergeleitet. Er lehne daher einen Rücktritt ab. Doch Linke, Grüne und Sozialdemokraten beharren auf Jungs Rücktritt. Wer solche Fakten bewusst zurückhalte, sei nicht regierungsfähig. Auch Jungs Partei, die CDU, ging auf Distanz zu ihrem Minister. Man werde sich einer Untersuchungskommission nicht verschließen, sagte ein Parteisprecher. Heute Vormittag berät die Verteidigungskommission des Bundestages über die Affäre. Die Regierung versprach volle Transparenz, man werde alle Fakten auf den Tisch legen.
Es ist 9:09. Im Völkermordprozess in Kambodscha steht der oberste Folterknecht der Roten Khmer vor Gericht, Genosse Duik. Er hat in den 70er Jahren das berüchtigte Gefängnis S21 in Phnom Penh geleitet, in dem tausende Regimegegner gefoltert und getötet wurden. Der Prozess in Kambodscha ist im wahrsten Sinne des Wortes historisch. Es ist der erste überhaupt gegen einen ranghohen Vertreter des Terrorregimes der Roten Khmer. Anklage und Verteidigung haben ihre Schlussplädoyers gehalten. Heute Morgen konnte der Angeklagte vor Gericht nochmals Stellung nehmen. Die Frage an unseren Südostasien-Korrespondenten Urs Morf: Was hat der angeklagte Funktionär Duik gesagt?
Er hat, wie schon bei seinen bisherigen Auftritten vor diesem Sondertribunal, einmal mehr einfach seine tiefe, tiefe Reue betont. Und man hat ihm das eigentlich sogar abgenommen, weil er war offensichtlich sehr bewegt dabei und schien stets den Tränen nahe. Er ist ja mittlerweile ein alter Mann und er ist zum Christentum übergetreten. Man nimmt ihm das schon ab, diese Reue.
Die Anklage fordert ja 40 Jahre Haft, die Verteidigung hingegen plädiert auf Milde. Milde, obwohl der Angeklagte Tausende von Toten auf dem Gewissen hat. Wie passt das zusammen?
Der Anwalt machte geltend, dass Durk eigentlich ein Befehlsempfänger gewesen sei, der zudem eben töten musste von einem gewissen Punkt an, weil wenn er das nicht mehr gemacht hätte, dann wäre er selber getötet worden. Und er sagt auch, eine lange Gefängnisstrafe, das bringe die Bewältigung des nationalen Traumas von Kambodscha keinen Schritt weiter.
Das Terrorregime der Roten Khmer hat bis zu 2 Millionen Opfer gefordert. Diese Schreckensherrschaft, die liegt etwa 30 Jahre zurück, ebenfalls die Taten von Duik. Wie groß ist denn das Interesse an diesem Prozess in Kambodscha?
Immer noch sehr stark. Also es war wirklich bei jedem von diesen Gerichtstagen, jetzt war der Gerichtssaal selber bis zum Bersten voll und vor dem Gerichtsgebäude sind Behelfsdächer aufgebaut worden, Wellblechdächer, und darin hat es Großbildschirme, auf denen das Geschehen im Saal live übertragen wird. Da waren manchmal bis zu 2000 Leute versammelt, die sich das anschauen wollten.
Wir haben es vorhin gesagt, eben 30 Jahre zwischen diesen Taten, diesen Schreckenstaten und nun dem Prozess, dem ersten Prozess gegen einen hohen Vertreter der Roten Khmer. Warum hat das so lange gedauert?
Es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Also zuerst gab es einmal auf UNO-Ebene, auf internationaler Ebene massive politische Widerstände gegen ein solches Sondertribunal. Und der Grund dafür ist, dass eben China und die USA ewig lang aus Kaltkrieggründen die Roten Khmer nicht nur anerkannt, sondern auch eben massiv militärisch unterstützt haben gegen Vietnam, das mit seinem Einmarsch das Rot-Khmer-Regime zum Sturz gebracht hat. Und die Amerikaner und die Chinesen, die hatten halt lange Angst, dass da plötzlich Sachen wieder an die Oberfläche kommen, die ihnen heute peinlich wären. Wie dann das Problem mal vom Tisch war, wie man sich geeinigt hat für so ein Tribunal, begann ein ganz kompliziertes Prozedere in Kambodscha selber, wie man so ein Tribunal mit ausländischen und kambodschanischen Richtern organisieren kann, wer das finanziert, wer das bezahlt, was die für Rechte haben, wie das geschehen soll, das Ganze. Es war sehr, sehr schwierig.
Anfang Jahr, im Januar, wird das Urteil in diesem Prozess erwartet. Welche Bedeutung hat es, wie dieses Urteil ausfällt?
Ja, ob Duik nun 20, 30 oder 40 Jahre oder sogar lebenslänglich bekommt, Todesstrafe kann er nicht bekommen, das kann dieses Tribunal nicht fällen. Aber das kommt eigentlich nicht so stark darauf an, das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass es aber ein Urteil gibt, weil es dann ein Präzedenzfall ist. Denn nach Duiks Prozess, der eben eigentlich eine untere Charge in diesem Rot-Khmer-Regime war, kommen 4 andere Leute vor Gericht, die wirklich zur Spitzengruppe dieser Steinzeitkommunisten gehörten. Der ehemalige Staatspräsident dieses Rot-Khmer-Staates, der Ex-Außenminister und seine Frau, die zum Zentralkomitee gehörte, und der sogenannte Bruder Nummer 2, der als einer der Chefideologen galt, dieses Rot-Khmer-Regimes.
Soweit Urs Morf über den Völkermordprozess in Kambodscha. Zum Sport. Roger Federer steht beim Tennis Masters in London im Halbfinal. Das schafft er aber nur mit ganz viel Glück. Sein letztes Gruppenspiel verlor der Schweizer nämlich. Er unterlag Juan Martín del Potro in 3 Sätzen mit 2:6, 7:6 und 3:6. Aufgrund eines komplizierten Rechnungssystems kann Roger Federer aber dennoch weiter um den Titel mitspielen. Entscheidend war, dass er den 2. Satz gewonnen hat. Aus London berichtet Bernhard Scher.
Bei seiner 8. Weltmeisterschaft hat sich Roger Federer in Extremis zum 7. Mal für den Halbfinal qualifiziert. Es fehlte wenig und die Weltnummer 1 wäre, wie Rafael Nadal, frühzeitig ausgeschieden. Ohne Glanz, aber verdient, hat Roger Federer die hohen Erwartungen schließlich doch noch erfüllt. Will er jedoch den Final erreichen, muss sich Roger Federer steigern. Wie er sowohl gegen Verdasco wie auch gegen Murray und Del Potro den Start in den Gruppenspielen 3-mal verschlafen und das erste Aufschlagspiel verloren hat, war doch sehr erstaunlich.
Gut, ich muss einfach schauen, dass ich vielleicht einen besseren Start habe in dem Match, obwohl, ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich gut im Hinblick auf das Match, aber wir spielen hier gegen die besten Aufschläger der Welt, gegen die besten Returnspieler der Welt und darum ist das manchmal natürlich nicht ganz so einfach, immer gut anzufangen. Aber ich glaube, wenn ich das einmal könnte schaffen jetzt im Halbfinale, dann könnte ich auch mit mehr Selbstvertrauen nachher spielen im Verlauf des Matches und dann könnte ich auf einmal viel besser anfangen zu spielen und auf das hoffe ich jetzt natürlich im Halbfinale, weil ich weiß noch nicht genau, wer das wird sein.
3 Möglichkeiten gibt es. Chancen auf den Halbfinale haben noch Robin Söderling, Nikolai Davidenko und Novak Djokovic.
Die Halbfinals sind morgen Samstag. Soweit heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich ist Andreas Lüthi, mein Name Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.